This is Viva Con Agua.
Water is a human right. Das hier ist ein Podcast, aber nicht irgendein Podcast, sondern der Podcast von Viva Con Agua und der Welthungerhilfe. Es geht hier um Menschenrechte, auch um eine Petition. Wenn das für dich nach Kampf klingt, dann wollen wir dich inspirieren, denn für uns ist Wasser pure Lebensfreude. Vor 15 Jahren haben wir Viva Con Agua gegründet. Damals war die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser bei 1,2 Milliarden. Heute sind noch 580 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es scheint so, als wäre die Vision Wasser für alle keine Utopie. Gemeinsam mit meinem alten Schulkameraden und Edeljoker Michael Fritz werden wir in diesem Podcast mit mehreren Menschen darüber sprechen, warum auch sie davon überzeugt sind, dass eine nachhaltige, sozialere und gerechtere Welt keine Utopie ist. Schaltet ein. Alle zwei Wochen gibt's den Podcast hier auf diesem Kanal abwechselnd. Einmal im Gespräch zwischen Michael Fritz und mir und dann Gästen, die wir uns hier in unser Studio einladen werden. Seid dabei, schaltet ein, werdet Fördermitglied, be part of the family. Alle für Wasser, Wasser für alle. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Water is a Human Right mit Felix Lobrecht. Um es transparent zu machen, wir lernen uns quasi jetzt kennen.
Ja.
Und du engagierst dich aber schon länger für Viva Con Agua.
Ihr engagiert euch bei meinen Shows, sagen wir mal so.
Warum hast du ja gesagt?
Aber weiß nicht, ich finde sowas cool. Also ich mache ja oder probiere irgendwie öfters mal meine Reichweite und so irgendwie sinnvoll zu nutzen. Und also für die Leute, ich bin Comedian und ich mache Shows und die Shows sind mittlerweile glücklicherweise, also mittlerweile nicht wegen Corona, aber sind vor Corona glücklicherweise relativ groß gewesen, sodass da mal viele junge Leute auf einem Haufen waren und Viva Con Agua war in vielen Städten einfach mit einem Infostand dabei, sprich die stehen im Foyer rum, informieren die Leute, die sich für das Thema interessieren und am Ende haben die Zuschauer die Möglichkeit, ihre Getränkebecher, wenn die sich an der Bar was zu trinken holen, die ja meistens gegen Pfand sind, nicht einfach selber abzugeben und den Pfand zurückzukassieren, sondern quasi ihren Becher in so eine Tonne von Viva Con Agua zu schmeißen und Viva Con Agua kann dann halt diese Tonne abgeben und das den Pfand dann quasi als Spende mit nach Hause nehmen. Ja, nee, fand ich einfach ein sinnvolles und einleuchtendes Ding so und dachte mir so, das ist, es bringt irgendwie anderen Leuten was und mich kostet es ein Lächeln. Also fand das cool. Ja, aber schon öfter, also habe ein paar Organisationen schon dabei gehabt.
Du, aber Pfandbecher abwerfen hast du noch nicht gemacht, ne? Oder Schlauchboot? Das machen wir ja bei Ärzten quasi, wo die bei dir sind alle wahrscheinlich gesitzt, ne?
Ja.
So, wo dann die Ärzte sich einfach auf die Bühne stellen und sagen, du musst nichts anderes machen, außer deine Lieblingsband abwerfen und 4000 Becher fliegen auf die Bühne. Das wäre eigentlich auch mal eine geile Comedy-Einlage zum Ende. Das müssen wir mal ausprobieren.
So mittelwitzig, aber...
Ja, also wir dürfen es auch offiziell nicht mehr machen, weil du hattest 50 Platzwunden, weil diese Hartplastikbecher halt schon geile Dellen machen. Ich hatte auch schon in den Schlauchbooten gehen wir halt voll oft über die Menschenmassen.
Ja.
Und dann hast du halt oft mal einen Cut an der Nase oder so, deswegen ist meine Nase leicht schief.
Ja, nee, das können die Leute schon selber dann in die Tonne schmeißen.
Trinkst du viel Wasser? Bist du ein Wassertrinker?
Ja, oder? Absolut, ja. Ja, ich trinke viel und ich trinke auch nur Wasser eigentlich. Wasser und Sprudel.
So. Laut.
Mhm, genau. Ich finde übrigens, ihr solltet übrigens Glasflaschen mit Schraubverschluss rausbringen. Das nervt mich nämlich voll an euch. Dass ich trinke, also es gibt ja auch Wasser, was nicht schmeckt. Ich finde, Viva Con Agua Wasser schmeckt. Der Sprudel ist auch geil. Aber wenn man die Glasflaschen kauft, da muss man sich immer entscheiden, jetzt 0,33 zu trinken. Weißt du, was ich meine?
Ja. Also in der Gastro haben wir auch größere, aber ja, es wurde uns schon oft gefeedbackt.
Ja.
Sollten wir mal Memo an mich selber, kriegt es endlich geschissen, Dirk.
Und ich krieg 20%, danke.
wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Also wenn du jetzt einen jungen Menschen hättest, was würdest du ihm raten, wenn er eine Karriere machen will, einschlagen? Was war so dein Erfolgsmuster? Hast du eine Idee?
Boah, nee, das ist ein zu langer, verschwurbelter Weg, als dass der auf irgendwen anders übertragbar wäre. Aber was ich immer sage, oder der Spruch ist nicht von mir, ich glaube, der ist von Jim Carrey oder sowas, der geht ungefähr so, man kann auch an dem scheitern, was man nicht machen will. Sprich, es macht keinen Sinn, irgendwie einen vermeintlich sicheren Weg zu gehen, weil der dir auch weil du auch da scheitern kannst. Sprich, wenn du in jedem Szenario irgendwo ein Risiko hast, dann kannst du auch gleich das probieren, worauf du wirklich Bock hast. Und wenn du Bock hast auf irgendwas Künstlerisches oder sowas, dann sollte man das probieren. Ja, das wäre wahrscheinlich das Ding. Einfach das zu probieren, worauf man Bock hat. So. Und sich, wenn es jetzt wirklich um junge Leute geht, so weiß ich, 14, 15, 16, sich nicht einreden lassen, dass dieser Weg, der einem in der Schule beigebracht wird, dass das irgendwie der einfache, der einzige ist. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. So, ich meine, du lebst ja auch neben der Norm als Aktivist, bist ja auch jetzt nicht klassisch Angestellter wahrscheinlich. Und du kommst ja trotzdem klar. Also es gibt nicht diesen einen Weg, den jeder und jeder machen muss. Das ist Blödsinn. Ich finde es auch komisch, dass in Deutschland sowas wie Freiberuflichkeit, Selbstständigkeit, Aktivismus und sowas nirgends als Joboption auch nur mal erwähnt werden. Also es wird einem ja, man wird ja so, ich weiß nicht, ob es bei mir in Berlin irgendwie extrem war, aber man wird ja so krass darauf getrimmt, irgendwie einfach Schule, Ausbildung und fick dich so. ja, nee, das, es gibt noch, auf unserer Seite ist auch schön.
Wie viele Menschen gab es in deinem Leben, die gesagt haben, ah, das wird eh nichts und eher so ja, negativ und destruktiv waren, denen du jetzt gerne auch mal zeigen würdest, ey, guck dir mal die Hallen an, die gefüllt sind. Also,
Ich habe da nicht so die krassen Rachegelüste. Es gab auf jeden Fall immer mal wieder irgendwelche Leute, die mir eben genau das einreden wollten, wovon ich gerade gesprochen habe, beziehungsweise auf meiner Schule. So, ich bin in Berlin-Neukölln zur Schule gegangen, auf so einer absoluten Chaotenschule, wo halt die Lehrer uns da eigentlich mehr oder weniger jeden Tag versucht haben einzureden, dass aus uns eh nichts wird, dass wir einfach die Schnauze halten sollen und jetzt hier irgendwie uns nicht gegenseitig anzünden sollen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt da auch keine Rachegelüste oder sowas. So, ist schon okay. Wenn, hat ja trotzdem geklappt.
Wenn du dich vorstellst, also wenn
ist Evian-Wasser eigentlich gut oder ist das scheiße?
Ja, am Ende.
Der Wassermarkt ist krass intransparent, das ist ein richtiges Problem. Man weiß, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen, wenn man so ein bisschen auf das Thema sensibilisiert ist und irgendwie darauf achten will, ist es voll der Fick, irgendwie so zu wissen, was man jetzt kaufen kann. Am Ende ist es dann auf einmal doch von Coca-Cola oder von Nestle oder von was weiß ich was. Richtig intransparent und euch gibt es ja auch nicht flächendeckend. Also euch gibt es immer mal wieder in coolen Cafés und bla, aber so an einer Tankstelle oder so habe ich euch noch nie gesehen.
Ja, ich glaube, es gibt eine Tankstelle in Süddeutschland oder so, aber es ist noch nicht, wie du sagst, flächendeckend. Am Ende der Prozesskette ist ja Wasser nie scheiße. Wasser ist immer nur Wasser. Am Ende ist immer nur derjenige, der es abfüllt und mit den Profits, was macht der? Also so privatisiert er es eben, gibt es der Gemeinwohl zurück. Ne? Im Prinzip ist ja auch unser Wasser, was viele Leute vergessen, ist ja auch nicht sozial, nicht ökologisch und nicht ökonomisch. Mhm. Weil sozial ist es ein Menschenrecht und sollte gar keinen Preis haben, sondern sollte für alle zugänglich sein. Und ökologisch macht es überhaupt keinen Sinn. Die Flasche muss produziert werden, die muss von A nach B transportiert werden. So, und ökonomisch ist der tausendfache Preis. Also wir könnten jetzt auch einfach Leitungswasser trinken und du würdest ein Tausendstel davon zahlen, was du von der Flasche zahlst. Mhm. Wir haben uns ja nur entschieden, dass wir es quasi als Social Business nutzen, um damit Profits zu generieren, die dann eben Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser
geben. Ja, genau. Ja, aber also insofern ist das Produkt Wasser natürlich nicht scheiße, aber wenn man Bock darauf hat, die Leute, die sich eben nur daran bereichern, nicht zu unterstützen, dann, also das meine ich, das ist nicht so einfach. Dann kannst du
neben Viva Con Agua Leitungswasser, dann gibt es noch in München dieses aus dem Kloster Wasser, Adelholzer oder so, irgendwie heißt es. Und dann noch lokale.
Was ist so mit Vitell, Wohlweg, Evian? Kannst du alles vergessen, ne?
Und dann musst du ja noch bedenken, dass, also ich glaube, bei Evian, wir machen jetzt eh das Markengeballer von in Anführungszeichen Konkurrenten, wobei wir nicht in Konkurrenz denken, weil das ist Schwachsinn, das ist ein anderes Verständnis, eine andere Attitüde, eine andere Kultur. Aber kommt ja alles aus einer Quelle. Mhm. Das heißt, wenn du in Frankreich in dieser Quelle bist, also, dann geht das Wasser, der Grundwasserspiegel so weit, also mittlerweile haben die so viel Wasser entnommen dem Grundwasserspiegel, dass selbst die Bevölkerung gar keinen Zugang mehr zu diesem Grundwasser und dem Menschenrecht hat. Mhm. Also es führt sich ad absurdum, ne? Oder Communities, die quasi das Wasserrecht verkaufen, uns privatisieren dadurch, so, und dann die Communities es zurückleihen, quasi, es ist absurd. Mhm. Also wenn du dir die Privatisierung anguckst, ist es eigentlich eine der größten Verbrechen so der Menschheit, weil du ja dein eigenes Gut und das Gut von dir, von allen Menschen verkaufst und damit Geld machst und das nicht zurück der Gemeinwohl.
Ist das nicht so ein ökonomisches Standardphänomen, die Tragik der Allmende?
Ja.
Ist das nicht genau das?
Ja, im Prinzip ist das. Und in meiner ganz naiven Weltsicht könntest du ja eigentlich die Shareholders oder Aktionäre einfach ersetzen durch Gemeinwohl und du hättest eine sozialere Marktwirtschaft. Ich meine, es gibt 36 Menschen, die genauso viel besitzen wie 3,6 Milliarden. Ich meine, dass wir hier sitzen und über Wasser als Menschenrecht oder auch Kacken reden, ne? 2,4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer Toilette. Mhm. Ich meine, jetzt auch in Zeiten von Corona, ich meine, hat jeder nochmal gemerkt, was es eigentlich bedeutet, seine Hände waschen zu können, zu desinfizieren und so weiter. Mhm. Und für uns ist das irgendwie gefühlt selbstverständlich. Ich weiß nicht, hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, wo oder Wasser war immer da?
Ja, klar. So. Komm aus Deutschland.
Ja, klar. Und das, das ist ja auch das Krasse auf der einen Seite und auf der anderen Seite versuchen wir halt auch mit Menschen wie dir das so einfach und sexy eigentlich zu machen, dass Leute sich engagieren können. Also weil der Pfandbecher zum Beispiel, was du angesprochen hast, halt, es ist einfach für die Leute, den zu spenden. Ja, es ist aber auch einfach für dich. So, oder dieses What is a Human Right, wo du gemacht hast, es war 5 Minuten kurz nach der Show, Foto, Path. So, und du erreichst aber eine ganz andere Zahl an Menschen und vor allem auch viele Menschen, die sich vielleicht darüber noch nicht Gedanken gemacht haben. Also weil ich könnte jetzt auch nur versuchen, auf Social Summits zu gehen und speaking to the converted, also weißt du?
So, preaching to the choir, ja.
Ja, genau. So, das heißt, wie suchst du es aus, wo du dich engagierst? Ist es einfach so eine intuitive Entscheidung, so eine Herzentscheidung, wo du sagst, ey, das liegt mir am Herzen, da nutze ich meine Reichweite, meine Möglichkeiten, meine Plattform?
Ja, da gibt es auch nicht so einen richtigen klassischen, also ich habe jetzt keinen standardisierten Weg, wie ich das mache. Ich glaube, mit euch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit euch zusammengekommen bin. Ich glaube, wir wollten schon viel länger irgendwie zusammenarbeiten. Dann hat irgendeiner bei euch irgendwie geschludert und sich nicht mehr gemeldet. Dann irgendwann hat es aber doch geklappt. Ich weiß nicht, ich habe auf Instagram so eine Aktion jeden Donnerstag, die heißt Attention Please. Das war eine Idee, die Idee hatte ich, glaube ich, Anfang des Jahres irgendwie, dass ich einmal die Woche meine Reichweite quasi irgendeiner Organisation, irgendeinem Projekt, irgendeinem Verein oder einfach nur irgendeinem Thema zur Verfügung stelle und das einfach so vorstelle mit Swipe-Ups und bla, quasi genauso wie du gerade meintest, es für die Leute so einfach wie möglich zu machen. Und da habe ich mit einem Kumpel, der ist auch Social Entrepreneur, Simon Böhnlein heißt er, der hat auch einen Laden in Berlin, der heißt Goodbye, die verkaufen auch euer Klopapier zum Beispiel. Und da habe ich mich mit dem halt hingesetzt, weil ich wusste, dass er sich viel mit diesen Themen auseinandersetzt. Dann haben wir so gebrainstormt, welche Sachen könnte man irgendwie geil featuren. Habe ich ihm die Sachen reingegeben, die mir irgendwie wichtig wären, dass wir darüber mal was machen. Und er hatte noch ein paar Vorschläge und Sachen, die mich überzeugen, nehme ich dann damit rein. Also wen es interessiert, der kann man mein Instagram auschecken. Ich habe mittlerweile 2 Highlight-Ordner, Attention Please. Da kann man die alle mal durchskippen. Da war jetzt irgendwie von, was weiß ich was. Ich glaube, genau, mein Aufhänger damals war, dass ich zu viele Klamotten hatte. Ne, noch weiter. Vor einem Jahr habe ich in meinem Podcast Gemischtes Hack, habe ich gesagt, Leute, wir haben alle zu viele Klamotten. Mistet mal eure Klamotten aus, die guten, die man noch tragen kann, die ihr aber nicht mehr anzieht und spendet die irgendeiner sinnvollen Organisation. So, das lief damals unter dem Hashtag Hack hilft. Und das habe ich dann halt natürlich auch gemacht so und dann saß ich da auf 3 Umzugskisten Klamotten und wusste nicht, wohin damit. Und es hat die ganze Zeit so in mir gerattert. Ich habe dann so eine Organisation irgendwie bei mir in Kreuzberg gefunden, die so mit Geflüchteten zusammenarbeitet, habe die dann da hingebracht und dann gut. Aber dann dachte ich mir, dass es der übertriebene Fick ist, herauszufinden, wo man Klamotten spenden kann, weil genauso wie bei Wasser gibt es im Klamottenspende-Business diese völlig kontraintuitiven Sachen, so dass du, also du denkst, du spendest deine Klamotten, hast was Gutes getan und am Endeffekt kommt raus, okay, die verschiffen es nach Afrika, verkaufen es dafür für irgendwelche Spottpreise und die lokale Wirtschaft bricht zusammen. So. Mhm. Also es gibt viele so Sachen und da dachte ich mir, das war mein Aufhänger. So, vielleicht findet man ja irgendwas, wo man zumindest mal Klamotten mit einem guten Gewissen spenden kann und weiß, dass es auch da ankommt oder dem Zweck zugeführt wird, weswegen man es gespendet hat. So. Und das war quasi das erste Attention Please. Wie spende ich Klamotten richtig? Das war damals der Auslöser, warum ich das gemacht habe. Und dann sind mir immer mehr so Themen eingefallen, wo ich mir immer gedacht habe, so, ich weiß das nicht. Warum weiß ich das nicht? Warum wissen das nicht viele Leute? Und dann haben wir alles Mögliche gemacht. Irgendwie, machen es jetzt, wie gesagt, schon seit einem halben Jahr jede Woche. Was fällt mir noch spontan ein? Wir haben Exit vorgestellt. Das ist eine Organisation, die Rechtsextremen beim Ausstieg hilft. Für die bin ich mittlerweile auch Botschafter. Ich habe den Leuten erzählt, weil ich das selber so gemacht habe, dass jeder Mensch, ohne in die Schule zu gehen, seinen Schulabschluss nachholen kann in Deutschland. Also jeden Schulabschluss kann man nachholen in jedem Bundesland. Nichtschülerprüfung heißt es. Wir haben quasi noch bevor es cool war, irgendwann im Februar mal grundlegend über Mechanismen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aufgeklärt, über Rassismus und wie das so funktioniert, so im Groben natürlich. Wir haben Blutspenden wieder groß gemacht. Wir haben tausend Sachen irgendwie gemacht seitdem. Und da kommen immer wieder Themen dazu. Dadurch, dass ich das mache, schreiben mir dann halt auch Organisationen, die vielleicht weder ich noch Simon Böhnlein kannte, und stellen sich uns vor und dann denken wir, ey, das ist cool, was ihr macht, wir stellen euch jetzt vor, bla. Also so hat sich das dann quasi immer weiterentwickelt. So. Ich weiß gar nicht mehr, was wir, ich glaube, letzte Woche haben wir DKMS vorgestellt, die Woche davor haben wir Arbeiterkind vorgestellt. Das ist irgendwie so ein Verein, der Leuten wie mir, die aus der Unter- oder Arbeiterschicht oder wie auch immer man es nennen mag, die in deren Familie nie jemand studiert hat, den Einstieg in die Uni erleichtert, die denen erklärt, wie man irgendwie an Geld rankommt, bla bla bla. Also so eine Sache machen wir viel. Soziale Gerechtigkeit ist ein Thema, was mich viel interessiert, weil ich halt, wie gesagt, als halbweise in Neukölln aufgewachsen bin mit zwei Geschwistern im Erdgeschoss von einem Sozialbau und einfach weiß, wie eklig das ist, ja.
Ich weiß, auch im gerade deutschen historischen Kontext manchmal ein schwieriges Wort, der Stolz und so weiter, aber bist du stolz darauf, dass du so vielen Organisationen dann auch eine Plattform bieten kannst und damit ja auch wirklich einen Impact generierst?
Nee, stolz ist das falsche Wort. Ich finde, was auch gerade in der aktuellen Debatte jetzt Black Lives Matter, Rassismus, Weiße sollen irgendwie mal klarkommen und an sich arbeiten. So, ich finde, man sollte dafür irgendwie keinen Applaus erwarten. So. Ich find's cool, dass ich das mache. So, ich find's cool, dass ich irgendwie von den bekannteren Leuten in Deutschland einer der, also ich bin ehrlich gesagt der Einzige, den ich kenne, der sowas so regelmäßig und so thoughtful macht. Aber ist auch nicht schlimm so. Ich bin da nicht stolz drauf. Ich find's gut, dass ich das mache und dass ich auch jetzt mit einer Rolex um Arm nicht vergessen habe, wo ich herkomme. So. Das finde ich gut, aber stolz fände ich jetzt irgendwie zu viel gesagt, ja.
Die Rolex, die ich am meisten feiere, ist aus Uganda und ist quasi der, wie soll man sagen, der ugandische Döner vielleicht. Mhm. Das ist eine gerollte Chapati und dann Avocado-Ei drin und dann rollst du es und ist so das Streetfood. Mhm. Wir haben das auch mal dann versucht, hier zu als Social Business auf den Markt zu bringen. Leider ist dann beim Southside das komplette Strom abgesoffen und das ganze Southside und dann war der das Social Business pleite, aber das ist meine Favorite Rolex und ich möchte auch noch ergänzen, dass du in einer sehr guten Gesellschaft bist, also in dieser, sag ich mal, leicht wartenden Haltung, dass Viva Con Agua endlich mal klarkommt. Ich möchte mich dafür auch öffentlich entschuldigen. Der Erste, dem das passiert ist, ist Bela B. Mhm. Das ist sowas wie unser Pate, auch Berliner, Spandauer Junge. Ja. Und der ganz am Anfang sein allererstes Solo-Konzert zugunsten von Viva Con Agua gespielt hat.
Ah, cool.
In St. Pauli, aber keiner von uns hat es so richtig gecheckt.
Ah, ja.
Und er hat dann natürlich auch eine hohe Summe gespendet, aber hat, glaube ich, 6 bis 8 Wochen darauf warten müssen, dass wir ihm mal ein Spendenkonto. Und er ist immer noch Teil von Viva Con Agua, weil ich hoffe, das bleibt bei dir auch so. Gibt es eine Anekdote oder irgendwas, eine witzige Geschichte, die dir zum Thema Wasser einfällt? Ist dir mal was passiert oder irgendwas?
Bestimmt, aber jetzt nichts, was mir so auf die Schnelle einfällt. Ich finde es so wirklich manchmal erstaunlich, wie scheiße Wasser schmeckt. Also dass es so verschiedene Wassergeschmäcker gibt, wo man nicht sagen kann, was jetzt hier gerade komisch schmeckt, aber manchmal gibt es so, gerade in so teureren Hotels, das schmeckt dann so voll herb oder so ganz komisch, aber das ist eher so mittelfunny.
In Los Angeles habe ich mal ein Wassersommelier kennengelernt. Ah, war mir gar nicht bewusst, dass es das gibt. Und ich hatte an dem Tag witzigerweise so ein Hangover, und er hat gesagt, trink das. Das ist so ein rumänisches Wasser. Mhm. Und es hat so einen hohen
Elektrolyt, oder?
Ja. Ah. Digga, es war wie eine Aspirin nehmen. Also es war so, wo ich dachte so, geil, das brauche ich eigentlich mehr in meinem Leben. Fällt dir sowas zu Scheißen ein? Also so eine Geschichte, wo dir... Irgendwas passiert mit Toilette. Bist du ein, also du bist vermutlich ein regelmäßiger Toilettengänger?
Ich bin da relativ regelmäßig anzutreffen, ja.
Weil die wenigsten Leute reden ja darüber. Aha. Also hast du schon mal darüber öffentlich geredet?
Bisher nicht, ne.
Weil das ist ja eins der großen Themen im Felder auch, also alle Projekte, die wir machen, sind Water Sanitation Hygiene. Mhm. Das heißt, es macht keinen Sinn, einen Brunnen zu bohren, wenn du keine Sanitärversorgung hast, wenn du keine Toilette hast, mhm. wenn die Leute quasi neben die Wasserversorgung scheißen, weil mhm. dadurch versaut sich. Und es ist relativ leicht für, sag ich mal, in Uganda Kinder, Erwachsene, die Leute hier zu sensibilisieren, dass es wichtig ist zu spenden. Mhm. Aber für das Thema Scheißen mhm. halt sehr, sehr schwierig. Mhm. So, weil keiner darüber spricht, mhm. weil es ein Tabuthema ist. Mhm. Deswegen versuchen wir es immer zu enttabuisieren. Oder ich mache zum Beispiel Insta-Shit. Das mhm. heißt, ich filme mich immer beim Drücken. So. Mhm. Und natürlich, viele finden das eher eklig oder haben damit ein Problem. Bist du frei? Also bist du davon, wie soll man sagen, losgelöst von diesem... Hast du einen entspannten Umgang mit deinem eigenen Schiss?
Du meinst, ob ich Schamgefühl habe beim Thema Kacken?
Ja.
Ist so mittelangenehm, aber ich habe mich damit öffentlich noch nicht so auseinandergesetzt. Also tatsächlich habe ich mich das erste Mal wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, auch über Attention Please, über euer Klopapier. Da habe ich das erste Mal so darüber nachgedacht, dass das ja auch voll das Problem ist. Also genau das, was du gerade erzählt hast. Dass die Sachen, also das Wasser geklärt werden muss. Weil sonst ist es ja im Grundwasser.
Ja.
Wenn die einfach überall hinkacken.
Ah. Ich finde es immer so beeindruckend, weil ich war halt auch, bevor ich mit Viva Con Agua angefangen habe, habe ich mir weder über Wasser noch über Sanitärversorgung jemals irgendwie Gedanken gemacht habe. Mhm. Und ich finde es halt auch so spannend, wie wir Menschen dann in unseren Blasen leben können, mhm. ohne, deswegen... Umso wichtiger, glaube ich, sind so Trigger-Momente von Attention, please, dass Leute da aufmerksam werden. Mhm. Wie gibt es nur positives Feedback auf dein Engagement oder gibt es auch mal, wo Leute sagen, ey, warum machst du das oder dir blöd kommen? Oder
ja, also
blendest du aus?
Ja, also ab einer gewissen Reichweite gibt es immer Hate für alles so. Auf Instagram wenig. Instagram ist ein sehr positives soziales Medium. So, da habe ich das Gefühl, da sind Leute, die dich entweder gut finden, also da folgen die Leute, die dich entweder gut finden, die folgen dir dann halt oder schreiben dir. Und Leute, die dich scheiße finden, die gucken dann halt nicht dein Zeug und dann ist gut. So, Twitter ist ein Medium, was in meinen Augen zumindest gerade einfach nur negativ genutzt wird, so. Also da geht es ja gefühlt gerade nur noch darum, irgendwie alle möglichen Leute outzucallen und alle sind dies und das und jenes und alle beleidigen und so, eklig einfach, diese komische Shitstorm-Kultur. Auf Attention Please kriege ich unglaublich viel positives Feedback, halt je nach Thema, so. Wir haben auch mal über Depressionen was gemacht, auch krass private Infos, die dann, also wo die Leute sich dann wirklich öffnen und danke, dass ihr auf das Thema aufmerksam gemacht habt, ich leide da seit so und so lange drunter und bla. Oder wir haben auch mal was über zivile Seenotrettung gemacht, zweimal sogar, ich glaube einmal über Sea-Watch und einmal über Seebrücke. Da auch dann einfach so Geschichten von Leuten, die da bei denen arbeiten, ehrenamtlich und da geholfen haben aus Moria, von Lesbos, was weiß ich was. Also ich krieg da eigentlich durchweg positives Feedback, was so bei mir ankommt. Auf Twitter gibt es dann immer irgendwelche Leute, die sagen, ja, ist alles Heuchlerei und der will hier, was weiß ich was, nur gut dastehen, wo ich mir denke, ja, komm, Alter. Ja, also es ist einfach so, du kannst es den Leuten nie recht machen. So, es ist egal, wenn du nichts machst, also wenn du nicht machst, dann bist du ignorant, wenn du was machst, dann machst du es für Promo. Also es ist egal. Wenn die Leute dich scheiße finden wollen, finden sie dich scheiße und dann ist es wirklich auch egal, was du machst.
Ist es nicht so?
Aber das overwhelming Feedback ist zu 99,9% durchweg positiv. Wir haben sogar ein paar Leute geschrieben, die dann irgendwie angefangen haben, ihr Abi nachzuholen oder ihren Realschulabschluss nachzuholen nach diesem Nichtschülerabitur, Nichtschülerprüfung und so weiter. Ja. Oder wir haben für, das war über Attention Please, haben wir, glaube ich, ein paar 50.000 Euro für Sea-Watch zusammengesammelt irgendwie. Für die Seebrücke haben wir auch über Attention Please und noch über den Podcast, glaube ich, fast 100.000 gesammelt. Also beides in diesem Jahr. Die Leute haben auch Bock, sich dann da so dran zu beteiligen und damit zu machen. So.
Ist es nicht sogar dann ein Problem, dass es für viele Menschen des öffentlichen Lebens gar nicht so leicht ist, sich zu engagieren. Also genau das, was du sagst, du bist so, du kannst es nie richtig machen, dann am Ende unterstellen sie dir noch so.
Ja, viele Leute haben halt auch einfach, also Leute, die dich scheiße finden wollen, die finden irgendwas, um dich scheiße zu finden. Ja. Und den Leuten kannst du es nicht recht machen. Die Frage ist quasi als Person, die in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit steht, ist, wie geht man damit um?
Ja.
So, wenn man jetzt irgendwie, also mich nervt es auch und ich fühle mich dann auch oft ungerecht behandelt. Ich reagiere auf sowas nie, so weil ich mir denke, wie gesagt, es ist egal, was ich sage. Ja. Es ist egal, was ich sage. Und don't feed the troll so. Es nervt mich und ich fühle mich da manchmal ungerecht behandelt, aber ich kann da halt drüber stehen, so, da zwinge mich da drüber zu stehen. Ich denke mir halt, so Leute, die halt die sich Kommentare mehr zu Herzen nehmen, so wenn die dann einmal irgendeinen Shitstorm wegen irgendwas abkriegen, weil ihnen, was weiß ich, was Heuchlerei oder billige Promo vorgeworfen wird und die das dann im nächsten Schritt nicht mehr machen, einfach weil sie Angst vor so einem Shitstorm haben, dann denke ich mir halt, das ist halt völliger Blödsinn so. Und ganz viele Leute, die einen da immer probieren zu haten, die haben halt auch einfach keine Ahnung von den Jobs der Leuten, die sie da gerade angreifen. So, die verstehen nicht, dass ein Comedian oder ein Musiker in erster Linie mal ein Entertainer ist. So, nur weil er Reichweite hat, heißt es nicht, dass er rund um die Uhr diese Reichweite zu irgendwelchen Zwecken nutzen muss, die du gut findest. Der ist ein Entertainer, der soll Leute entertainen. Entertaining ist manchmal auch ein sehr sinnvoller Beitrag an einem guten gesellschaftlichen Zusammenleben. So. Auch wenn Zeiten hart und eklig sind und es absolut akute Themen gibt, ist es für Leute manchmal eine sehr schöne Sache, einfach mal ein Lied zu hören und was weiß ich was, und zum Partybrecher und einfach mal eine gute Zeit zu haben oder einfach mal Jokes zu hören und gut zu lachen und nicht permanent sich nur mit irgendwelchen negativen Sachen zu beschäftigen. Also Leute denken immer Entertainment, das heißt Leute, so wenige Leute, diese Shitstorm-Leute denken immer, dass Entertainment so lalala ist und Selbstbereicherung und alle, die nicht rund um die Uhr irgendwie für die Themen einstehen, von denen die Leute glauben, dass es gerade wichtig ist, sind eh nur Heuchler. Also wie gesagt, man kann es den Leuten nicht recht machen, deswegen muss man drauf scheißen und irgendwie seinen eigenen Kompass finden.
Wenn du hast ja jetzt so viele Themen schon aufgemacht, dadurch, dass du es auch wöchentlich machst mit Attention Please, ist es manchmal auch krass, sich dann so tief mit so auch oft harten Themen zu konfrontieren, weil du wirkst jetzt nicht so, als würdest deinen Kanal denen geben und so, sondern du setzt dich wirklich damit auseinander mit all diesen Themen. Egal, ob es Depression ist, egal, ob es Kinderarmut ist, egal, ob es whatever it is. Ja. So, ist es hart manchmal?
Ja, na klar ist es hart. Also ich denke mal, aus so einem ähnlichen Antrieb heraus wirst du ja auch deine Arbeit machen. So. Man wird irgendwie aufmerksam auf irgendeinen Missstand. Und wenn man nicht gänzlich empathielos ist, dann nimmt einen sowas natürlich auch mit. Ja, klar.
Wie gehst du damit um?
Ignorant wahrscheinlich, so nach dem Motto, ja, ist so, was soll ich machen? Das ist mein Kleinstbeitrag. Das ist so eine Sache, die ich machen kann, weil viele Sachen funktionieren halt einfach nicht mit einem Menschen, der irgendwas macht. So, also nichts funktioniert mit einem Menschen, der irgendwas macht. Deshalb, ja, ich bin da manchmal auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man mit sowas umgeht. Sich ablenken. Keine Ahnung.
Mit was lenkst du dich ab?
Einfach mit meinem normalen Leben, mit viel Arbeiten, mit Sport, mit Entertainment und ja, so. Und es klingt irgendwie immer eklig und ignorant und wahrscheinlich ist es das auch, aber andererseits denke ich mir halt auch, was bringt es, wenn man sich nur mit schlechten Sachen umgibt? Weißt du, wie ich meine? Natürlich muss man diese Sachen wissen, man darf nicht irgendwie mit Scheuklappen und mir geht's gut und hinten nach mir die Sinnflut mäßig so durch die Gegend laufen. Aber ob jetzt irgendwem damit geholfen ist, wenn du dich permanent nur mit negativen Sachen auf dieser Welt umgibst. Ja, und was man halt auch mal sagen muss, ist, dass die, zumindest vor Corona, viele Sachen müssen wahrscheinlich jetzt nochmal neu geschrieben werden, aber die Welt stand trotzdem noch nie so gut da wie noch letztes Jahr. Es war noch nie so gut, auf dieser Welt zu leben. Die Armut war noch nie so niedrig. Es gab noch nie so viele, es gab noch nie so eine niedrige Kindersterblichkeit, es gab noch nie so wenig Hunger auf der Welt, es gab noch nie so wenig so freien Zugang zu Wasser und zu sanitären Anlagen. Es war nie besser als jetzt. Das darf man auch immer nicht vergessen. So. Und auch Facts. Gibt ein geiles Buch dazu. Zwei sogar. Einmal Factfulness möchte ich sehr empfehlen, das Buch, und einmal das Buch Utopien für Realisten. Kann ich beide empfehlen. Ja.
Was glaubst du, warum es so ist, dass
Nachrichtenlogik. Ja. Schlechte Sachen klicken sich. Wir haben auch mal bei Attention Please, witzig, dass wir jetzt drauf kommen, auch mal eine, weiß gar nicht, was die sind, ein Verein, ein Medium, bla. Good News heißen die. Da ist der Name Programm, die posten jeden Tag eine gute Nachricht. Mhm. Einfach irgendwas Gutes, was auf der Welt passiert. Und es passieren viele gute Sachen auf der Welt. Wie gesagt, Alter, was ich gerade gesagt habe, es ging uns nie besser, global gesehen. Nicht uns Weißen, sondern es ging der Welt nie besser. Und kein Mensch weiß es. Alle denken, es wird alles immer schlimmer. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer... Stimmt, nichts davon stimmt. Es geht den Menschen besser denn je. Und alle haben das Gefühl, es geht uns so schlecht wie es geht uns unglaublich schlecht und es wird immer schlimmer. Dabei stimmt es einfach nicht. Und das hängt, glaube ich, wirklich viel mit Medienlogiken, mit Nachrichtenlogiken, auch viel mit Online-Journalismus zusammen, ohne jetzt hier irgendwie auf die Lügenpresse-Schiene zu kommen. Aber schlechte Sachen klicken sich einfach besser. Und entsprechend gibt es für wirtschaftlich arbeitende Medien einfach einen logischen Anreiz, dann eher die Sachen rauszubringen, die klicken. Und wenn es negative Sachen sind, dann wird man halt mit negativen Sachen zugeballert. Und wenn man permanent mit negativen Sachen zugeballert wird, dann glaubt man, alles ist negativ. Aber es stimmt nicht.
Ich meine, das ist eine total absurde Frage, wahrscheinlich das einem 31-jährigen Comedian zu stellen, ohne das jetzt in irgendeiner Stereotype falsch. Aber hast du eine Idee, wie man diese Nachrichtenlogik aufbrechen könnte? Also wie man genau an so einen Veränderungsprozess rangeht?
Ja, habe ich. Habe ich.
Ja, hau raus, ja. Bitte.
Also ernsthaft jetzt, sowas wie GEZ für Medien. Also sowas wie GEZ für Printmedien. Weil die dann nicht darauf angewiesen sind, möglichst viel Geld mit Anzeigen zu verdienen beispielsweise. Und Werbepartner geben mehr Geld an Medien, die Klicks und Auflage haben. Wenn du aber von diesen ökonomischen Zwängen frei bist als Medium, weil du gebührenfinanziert bist von Deutschland, also von uns allen, ja, dann bist du nicht gezwungen, die Artikel und die Art und Weise Journalismus zu machen, die funktioniert, die Bad News rund um die Uhr raushauen, die klickt und die verkauft, sondern kannst quasi von ökonomischen Zwängen losgelöster einfach die Welt eher abbilden, wie sie wirklich ist.
Krass, smarte Idee.
Danke.
Ist deine?
Ja, also gibt's garantiert schon, aber die ist mir neulich, wir hatten im Podcast Gemischtes Hack mal Homegirl Linda Zervakis, die Tagesschausprecherin, zu Gast, und irgendwie sind wir da im Gespräch drauf gekommen. Also sowas wie eine GEZ für Print oder für Medien einfach so.
Und gab's da
auch. Weil selbst die seriösen Medien, die seriösen Medien wie, was weiß ich was, SZ, Tagesspiegel, FAZ, Spiegel, you name it, die lassen sich zumindest online auch immer mehr zu diesen Clickbaiting-Sachen hinreißen. So. Und wenn man die halt da rausnehmen würde, weil die ihr Geld sowieso safe kriegen, dann müssten die dieser Logik nicht hinterher hecheln. Und du kommst halt bei diesen Dynamiken halt zwangsläufig immer zu so einem Race to the Bottom. So, wer ist noch reißerischer, wer ist noch ekliger? Und dann am Ende kommst du bei Bild und Konsorten raus. Ja. Weil die sind immer noch die auflagenstärkste Abo-Zeitung Deutschlands.
Und da
passiert und, ja, online auch die stärkste Zeit.
Und da passiert ja auch wirklich, dass sie Überschriften testen in Sekunden, ja. Quasi auf welche Klickszahlen sie kommen und sie sonst austauschen, wo sie mehrere haben, wo du denkst, so welche Absurditäten. Also es ist wie ein Grundeinkommen für Medien, finde ich sehr spannend. Du ist eh sehr interessant, bei dir muss man eigentlich nur, du bist wie ein Sprudel.
So, ja, manchmal, bei manchen Themen.
Bei dir drückt man und so, aber ist es... ich meine zum Beispiel, du musst ja auch diese Promo-Quatsch machen, ne? Irgendwann im Jahr, ab und zu, wenn du eine neue Show hast oder irgendwie so.
Kommt drauf, also ich muss gar nichts.
Ne? Du musst gar nichts?
Nee, ich muss gar nichts.
Geil. Ist das der größte Luxus in deinem Leben, nicht zu müssen, nicht...
Nee, also ich habe mir das ja erarbeitet, dass ich... also ich kann meine Reichweite für Entertainment nutzen, ich kann meine Reichweite für irgendwie Attention Please, für Sachen, die ich für sinnvoll halte, nutzen, und ich kann meine Reichweite auch einfach für meine Produkte nutzen. Mein Produkt sind meistens Tickets. So, und wenn ich Tickets verkaufen will, dann announce ich das in meinem Podcast, überlege mir irgendwie ein paar witzige Sachen, die man auf Social Media machen kann, und gut ist so. Ich brauche dafür keinen Fernsehsender oder so. Ich bin da relativ frei, glücklicherweise.
ist krass, die Independent-Kraft der sozialen Medien, ne?
Ja, also absolut. Ja, absolut, ja. Es gibt weniger Gatekeeper. Also man muss dieses ganze Spiel nicht mehr so krass mitspielen, wie man es vielleicht noch vor ein paar Jahren oder vor allen Dingen vor ein paar Jahrzehnten irgendwie machen muss, dass man so abhängig vom Fernsehen ist und so weiter. Ich probiere Fernsehauftritte, soweit es geht, nicht zu machen, weil mir das keinen Spaß macht und weil ich das Gefühl habe, dass es, da ja am Ende bin ich eh nie zufrieden, weil Fernsehen bedeutet immer sehr viel Kompromiss, so, weil es ist dann nicht deine Show, sondern du bist da in der Show und musst irgendwie dann da halt dich dran halten, so. Ist ja auch in Ordnung, aber ich mag das einfach nicht machen. Und da ich mir zumindest jetzt zuletzt den Luxus erspielt habe und erarbeitet habe, das nicht machen zu müssen, werde ich den Teufel tun, das zu machen. Worauf wolltest du gerade hinaus mit diesem Promo-Dings?
Ich hab ja, wie du merkst, vielleicht
Triggerpunkte.
Wir haben ja ein Free-Flow-Gespräch, worüber ich sehr dankbar bin, weil das Wasser ist ja genauso. Du kannst ja nie in den gleichen Fluss springen und ich werde nie wieder den gleichen Felix Lobrecht treffen, weil der verändert sich auch sekündlich wahrscheinlich.
Den Gedanken fand ich beim Buchschreiben immer krass. Ich habe zwei Bücher geschrieben und schreibe auch gerade am dritten. Aber egal. Dass diese Seite, die ich jetzt gerade geschrieben habe, die hätte ich zu keinem anderen Zeitpunkt wahrscheinlich so geschrieben. Mhm. Und wenn man das dann weiter, es klingt erstmal irgendwie nach einer Dulli-Erkenntnis, aber wenn man das dann mal weiterdenkt, dann heißt es, dass das Buch ein komplett anderes gewesen wäre, wenn ich einfach nur eine Woche später angefangen hätte. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Fand ich total abgefahren, den Gedanken.
Ich habe das mit, es gibt immer die Menschen, die Ideeninhaber nennen wir sie eigentlich, oder Ideeninhaberinnen, die dann sagen, das war meine Idee. Mhm. Zum Beispiel beim Biber Konakwa Wasser kann ich dir bestimmt 15 Leute sagen, die behaupten, das war ihre Idee. Ich glaube ja, genau wie du sagst, das ist in Zeit und Raum drin und ganz oft entstehen ja Ideen genau durch das Wechselspiel dieser Person diesem Ort. So. Und deswegen ist ja auch so ein, wie du vorher auch gesagt hast, du kannst nichts alleine. Wahrscheinlich keines deiner Stücke, deiner Bücher oder so ist alleine entstanden, sondern immer quasi in dem Zusammenspiel aus deinen Erfahrungen mit dann diesen Menschen.
Ja, alles, klar. Also Kunst entsteht ja, also deswegen, ich hatte am Anfang, als Corona neu war, irgendwie so diesen romantischen Gedanken, dass wenn der Lockdown und der ganze Scheiß hier irgendwie vorbei ist, dass dann irgendwie so eine Flut an geiler neuer Kunst über uns einbricht, so geile neue Musik, geile neue Comedy-Specials, was weiß ich was. Aber mittlerweile merke ich an mir selber und auch an vielen Kolleginnen und Kollegen so aus dem Showbusiness, mit denen ich irgendwie Kontakt habe, ja null, Alter. Niemand ist gerade kreativ so. Output braucht Input und wir haben gerade keinen Input. So, wenn du mehr oder weniger größtenteils alleine irgendwie rumhängst. Ich meine, jetzt langsam normalisiert sich ja alles wieder, aber es ist genau wie du sagst, Kunst braucht, egal welche Kunst, braucht immer diesen Austausch mit der Welt, mit anderen Menschen, mit sich selber, mit eigenen Erfahrungen. So, das kann nicht im luftleeren Raum entstehen. Also irgendjemand, der sich hinsetzt, der irgendwie behauptet, dass es alles nur von ihm ist, so, das ist Blödsinn.
Was fasziniert dich an Kunst?
Ja, eigentlich, dass man so, also ja, Kunst ist ja so ein weiter Begriff. Also wir können einzelne Künste können wir durchgehen, dann kann ich es vielleicht eher beantworten. Aber also an Comedy fasziniert mich einfach, dass es Menschen zum Lachen bringt, was total profan klingt. Aber wenn man sich mal, und ohne, ich will jetzt nicht meine eigene Arbeit irgendwie höher hängen oder sowas, machen wir uns nichts vor, so, ich mache meinen Job, weil mir das Spaß macht, weil ich damit Geld, das sind alles egoistische Antriebe, aber es hat halt noch einen Mehrwert für andere Leute, so. Aber wenn man sich mal vorstellt, wenn man mal wirklich herzhaft lacht, so, in dem Moment geht's dir einfach gut. Du hast in diesem Moment keine Sorgen. Wenn du wirklich lachst,
ja, aus ganzem Herzen,
dann geht's dir gerade richtig gut. Und Comedy schafft es, dass zum Beispiel in meiner Show Leute 90 Minuten durchgehend lachen. Das heißt, denen geht es anderthalb Stunden richtig gut. Und das ist krass. So, ansonsten finde ich es geil, dass Comedy es einfach schafft, irgendwie komplexe Sachverhalte einfach auf einen Joke, auf einen Punch, auf eine Punchline irgendwie runterzubrechen. Dass Comedy aus schlechten Sachen was Gutes machen kann, so aus ekligen gesellschaftlichen Zuständen was Positives wie ein Lachen rausdestillieren kann. Also Comedy ist schon sehr faszinierend und Musik ist halt einfach, bin absoluter Musikfan. Da beeindruckt mich das, wie Leute aus nichts einfach irgendwas schaffen, was dich dazu bringt, irgendwie dich in irgendeiner Form zu fühlen, so irgendeine Emotion in dir hervorzurufen, so, oder einfach tanzen zu wollen, dich bewegen zu wollen oder ausrasten zu wollen oder sauer sein zu wollen oder fröhlich sein zu wollen. Ja, also wahrscheinlich lässt, was die beiden Sachen jetzt gemeinsam haben, fällt mir gerade auf, ist irgendwie in Menschen Emotionen erzeugen. So, das, vielleicht ist es das. Oder ein Bild, dass du irgendwas anguckst, denkst du, boah, geil. Das ist auf einmal so ein gutes Gefühl oder so ein beklemmendes Gefühl oder irgendwie ist schon abgefahren. Das ist einfach Gefühle in fremde Menschen bauen kannst. Emotion.
Wie viel Arbeit ist es für dich, Gefühle in andere Menschen einzubauen? Es ist immer gleich, hast du ein Ritual, setzt dich hin, machst eine Kerze an, also das ist jetzt...
Nee, gar nicht. Gar nicht. Also, nee, überhaupt nicht. Das ist schwer zu sagen, irgendwie. Also ich habe, du hast mich ja vorhin gefragt, warum ich gerade mein Notizbuch hier ausgepackt habe. So, wenn, immer wenn mir was einfällt, schreibe ich mir halt so einfach so irgendwie so gekritzelt auf oder tipps mir ins Handy. Einfach so Ideen oder Sachen, die ich irgendwo sehe, die mir irgendwo auffallen. Und dann irgendwann gehe ich die ganzen Ideen mal durch, probiere mich zu erinnern, was ich daran witzig fand oder was bemerkenswert oder was auch immer. Dann gehe ich zu irgendwelchen, also jetzt im normalen Leben, jetzt Corona ist, wie gesagt, gerade nicht viel. Aber normalerweise gehe ich dann zu irgendwelchen kleinen Open-Mic-Shows in Berlin so. Da hat man irgendwie 10 Minuten Mikrofonzeit vor, weiß nicht, 20, 30, 40, 50 Leuten und teste das, gucke, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann merke ich mir das und arbeite weiter dran. Und wenn es gar nicht funktioniert, dann schmeiße ich es sofort weg. Geil. Und wenn es ein bisschen funktioniert, dann probiere ich es beim nächsten Mal noch. Wenn es dann immer noch nicht mehr wird, dann schmeiße ich es weg. Also es ist halt wirklich so, Comedy ist absolut Trial and Error. Du hast 10 Ideen, davon sind 2 gut. So, dann legst du die 2 beiseite und dann kommst du das nächste Mal wieder. Dann nimmst du die 2 Ideen, die du letztes Mal hattest, machst die wieder, übst die ein, erweiterst die, hier fällt dir noch ein Satz ein, da könnte man noch das sagen, da könnte man noch vom Vorhin das wieder aufgreifen. So, und kommst dann zusätzlich dazu noch mit 10 neuen Ideen. Davon sind dann wieder 2 gut. Und so ist es dann. So erspielt man, also so holt man sich dann Minute für Minute, bis man irgendwann die 60, 90 Minuten voll hat.
Wenn du vor, wohin geht dein Weg, wenn du jetzt so ein Wunschkonzert hättest? Was machst du denn, wenn ich dich in 3 Jahren wieder treffe? Was wirst du gemacht haben?
Ich hoffe, dass ich dann endlich wieder ganz normal getourt bin, aufgetreten bin, meine Shows spiele, dann hoffe ich, dass ich ein geiles neues Programm habe, so, also geile neue 90 Minuten, die so entstanden sind, wie ich es gerade erzählt habe. Dann hoffe ich, dass ich mein Buch fertig geschrieben habe, hoffe, dass meine Fashion-Sachen, an denen ich arbeite, ich habe eine Klamottenmarke mit meinem Bruder zusammen, die heißt 12K, hoffe, dass die weiter so gut läuft und natürlich größer wird. Hoffe, dass meine Reichweite nochmal gewachsen ist und ich sowas wie Attention Please und sowas weitermachen kann. Ich würde einfach gern weitermachen und besser werden in dem, was ich mache. Und ja, irgendwie sowas. Würde gerne eine Sitcom schreiben. Es wäre schön, wenn aus meinem zweiten Roman wird ein Kinofilm. Es wäre schön, wenn der in 3 Jahren dann fertig und draußen ist. So eine Schoten.
Aber das heißt, du hast eigentlich alles, was du brauchst, du musst es nur noch spielen.
Ja, ich bin, also ich habe jetzt gerade nicht, ja, weiß nicht, so ich. Ne, ich wüsste, würde einfach gern weitermachen, so. Einfach so, ich habe mich zuletzt auf einen guten Weg gewähnt und würde diesen Weg gern einfach weitergehen. So. Und jetzt sind wir hier gerade alle auf Hold. Wir pausieren hier gerade, Zwangspause. Das nervt mich.
Das kam so ein bisschen durch schon. Du bist hart abgefuckt von Corona, ne? Das hat dich hart genervt.
Ja, es hat mir, ja, also jetzt einfach so ganz individuell und egoistisch, mir geht's richtig auf den Sack. Und mir wurde also es ist ja bei allen so, aber auch bei mir so, mir wurde der komplette Jahresplan irgendwie zerschossen. Ich weiß immer noch nicht, wann wir wieder auftreten dürfen, richtig, irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich, es sind einfach so zu viele Variablen und ich finde, ab einem gewissen Punkt fühlt sich Stagnation wie Rückschritt an und deshalb fühlt sich die Zeit für mich gerade irgendwie wie Regress an und das mag ich nicht.
Woran hast du dich orientiert oder Halt gefunden in so einer orientierungslosen Zeit dann, wo man eben nicht weiß, kann ich wieder auftreten, kann ich meine, du hast ja auch ein paar Mitarbeiterinnen so, die irgendwie auch eine Abhängigkeit haben, wenn du nicht auf Tour gehst, verdienen
Ja,
die alle kein
total.
Geld. Ich meine, da sind ja
Naja.
wahrscheinlich 50 Leute schon
Ja,
fast.
also meine ganze Crew, also die Leute, die tun mir richtig leid. Ich habe ein paar Leute, die sind festangestellt, die kriegen trotzdem Geld gerade. Die machen dann halt so anderen Kram halt, gibt ja trotzdem auch was zu tun. Also mir war direkt, als es hieß, okay, Lockdown und erstmal keine Shows, ich habe mir als allererstes vorgenommen, okay, ich gehe hier auf keinen Fall als Verlierer aus dieser Krise und probiere eher irgendwie, und ich meine es nicht ökonomisch, sondern probiere hier in irgendeiner Form als Gewinner rauszugehen. So. Oder zumindest nicht schlechter dazustehen als vorher. Deshalb war für mich sofort klar, dass ich ganz normal weiter jeden zweiten Tag trainieren gehe, dass ich ganz normal mich weiter irgendwie probiere, gut zu ernähren, mich selber also einfach fit und in Form zu halten, so rein optisch und auch mental, dass ich jetzt nicht irgendwie, also mir war klar, dass ich jetzt nicht versumpfen darf, weil das tut mir gar nicht gut. So, ich bin nicht gut im Nichtstun und kann mich dann manchmal wirklich in so depressiven Löchern wirklich dann verlieren. Und das habe ich mir fest vorgenommen, dass mir das nicht passieren wird, so bisher. Natürlich mit Ups und Downs, aber bisher klappt es einigermaßen gut. So. Und wahrscheinlich ist es genau das auch, was mir den Halt gibt, nämlich mich zu zwingen, eine Struktur im Tag zu haben. Und ich habe trotzdem mega viel zu tun, so. Halt nur die Teile meines Jobs, die mir jetzt nicht so viel Spaß machen. So halt viel so Orga, viel telefonieren, viel überlegen, Videos produzieren. Dann noch zu Corona-Zeit, also als Corona-Lockdown richtig akut war, haben wir noch einen zweiten Podcast dazu genommen, beziehungsweise einfach unser Format um eins erweitert. Das hieß 5 schnelle Fragen an. Das war so ein Interviewformat, Tommy und ich und dann immer ein wechselnder Gast, unter anderem eben auch Lina Zerwakis, bla. Also irgendwie sowas. Ja.
Bist du ein Grenzgänger? Also, weil du so angesprochen hast, dass du für dich ganz klar akzeptiert, okay, so ist die Situation und ich will nicht als Verlierer raus und ich muss mir eine Struktur ballern, weil ich habe sonst irgendwie Damoklesschwert, ich könnte auch versumpfen. Also geht
Ich
es.
bin auf jeden Fall eigentlich in fast allem, was ich mache, ein absoluter Entweder-oder-Typ. Also im Guten wie im Schlechten. So. Also im Guten, so wenn ich irgendwie was erreichen will, dann gebe ich alles, dass ich das erreiche. So, oder wenn ich Sport mache, dann ernähre ich mich auch gut. So, aber wenn ich dafür keinen Sport mache, dann ernähre ich mich auch scheiße. Also weißt du, so entweder oder. So, ich trinke ganz selten Alkohol, aber wenn, dann volle Kanone. Also ich bin immer ein absoluter Entweder-oder-Typ. Ich bin sehr extrem in den Sachen, die ich mache. Wahrscheinlich beantworten, also dann würde ich deine Frage wahrscheinlich mit Ja beantworten.
Wie geht dein Umfeld damit um?
Ja, die kennen mich ja. Also, bin ja.
Angepasst, also.
Ja, also, ich habe seit 15, 20 Jahren denselben Freundeskreis, hängen immer noch mit meinen Geschwistern rum, meine Mitarbeiter, meine Agentin und so. Die kennen mich ja mittlerweile auch alle Jahre. Also, they know the deal. Ah. Grenzgänger, interessantes Wort.
Wenn du so ein Wort hörst, geht da sofort bei dir das
Nee,
Schnürchen im Kopf an.
hab ich so noch nie drüber nachgedacht. Also ich habe es immer gesagt, dass ich ein sehr extremer Typ bin. Im Guten wie im Schlechten. Also dass ich dann, also entweder oder halt.
Ich habe das Gefühl, dass sehr viele inspirierende oder kreative Menschen Grenzgänger sind, oft, weil sie dadurch auch über du in der Comedy und korrigiere mich, wenn ich da eine falsche Vorstellung habe, du gehst ja auch über fast jede Grenze rüber. Gibt
Ja.
es Witze, die du nicht machst, weil du
Ja,
sagst,
schlechte.
ja,
Ja, aber das ist es wirklich.
witzig, ich mache jeden schlechten Witz, weißt du
Naja.
warum? Weil
Ja.
ich Angst habe davor, dass ich die alle mit ins Grab nehme und dann nur noch so eine Dauerschleife von schlechten Witzen höre. Und
Naja.
eigentlich, aber es ist interessant, okay, aber gibt es sonst Witze, die du nicht machst, wo du sagst, nee, kann ich nicht machen, ist zu krass.
Ich würde es nicht an einem Thema irgendwie festmachen. Also, was man vielleicht den Leuten da draußen sagen kann, ist, dass Comedians oder zumindest gute Comedians und Comedians, die sich als Künstler irgendwie sehen, sich wirklich sehr, sehr viele Gedanken über die Sachen machen, die sie da auf der Bühne erzählen. Und wenn die einen harten Joke machen, dann hat es einen Grund und dann haben die sich darüber Gedanken gemacht. Und es ist nicht einfach so ein aus der Hüfte geschossener, ignoranter Scheiß oder sowas, sondern da steckt immer was hinter. Also es gibt in Deutschland leider nicht so ein gutes Comedy, also kein breitentaugliches, wirkliches Comedy-Verständnis wie beispielsweise in den USA. Aber ich, es, also es gibt so ein paar Regeln. So eine Regel ist, je härter ein Joke, desto besser muss er sein. Mhm. Also der Trade-off zwischen offensive und lustig, der muss einfach stimmen. So, jetzt einfach nur irgendwas Schockierendes zu sagen, um zu schocken, finde ich langweilig. Es muss dann auch schon wirklich, wirklich witzig sein. Aber ich würde auf keinen Fall irgendein Thema von vornherein einfach canceln aus so einem da ist Schlussgrund. So. Das sind immer Einzelfallentscheidungen. Und ganz viel auch immer Kontext, zeitlicher Kontext, sowas. Ja.
Weißt du, kulturell bedingt, oder hast du eine Vorstellung, warum in Amerika ist eine andere Comedy?
Ja, also USA ist gerade auch nicht mehr so ein gutes Beispiel, weil da ist diese ganze PC-Wokeness-Awareness-Sache ja auch völlig am Eskalieren gerade. Also die haben da gerade, ich habe ein bisschen Angst, dass es auch in der Intensität irgendwie nach Deutschland rüberschwappt. Also diese, es ist Zensur. Also diese Art der Kunstzensur und massiven Einschränkungen der Kunstfreiheit, so natürlich nicht de juris, also nicht juristisch. Juristisch formal gibt es da natürlich noch eine Kunst- und Redefreiheit, aber de facto ficken die dich da, wenn du irgendwas erzählst, was irgendwie einer kritischen Masse offensive vorkommt. So. Und davor war es aber einfach so, ja, Comedy ist ja auch immer so ein Ausbruch aus einer, also Amerika ist ja viel prüder als Deutschland, so von, also siehst du ja anders, in irgendein Fickfinger im Fernsehen zensiert wird, wird es geblurrt so. Also USA ist einfach generell eher viel prüder als Deutschland und da ist Comedy einfach immer so ein Rückzugsort gewesen, wo man mal die Sau rauslassen kann und wo man einfach weiß, okay, wir leben ja alle unser normales Leben, dann gehen wir in den Comedy-Club und lachen einfach mal über die ganze Scheiße, über die wir sonst nicht lachen dürfen, wissen, das sind Witze, keiner von denen macht wirklich die Sachen, die er auf der Bühne erzählt, das sind Jokes, dann lachen wir darüber und dann können wir uns auch wieder dieser Prüderie unterwerfen, jetzt übertrieben gesagt natürlich, aber ich glaube, dass es irgendwie ein bisschen damit zusammenhängt. So. Und ja, und ansonsten ist ja eher die Frage, warum kommt generell die meiste geile Kunst aus den USA? Also alle geile Kunst kommt ja aus den USA oder hat da ihre Ursprünge. Sei es Musik, Film, Comedy, das ist halt alles irgendwie da so gut geworden. Ich weiß nicht, warum das so ist.
Ist es die Freiheit, die irgendwie...
Ja, kann sein, ja. Ich weiß es nicht. Das wär mal interessant zu wissen. Aber es ist ja schon auffällig, also...
Das war der Grund,
warum. Ja, weil USA, das ist witzig, ich schließe jetzt ein bisschen den Kreis, aber weil die USA halt auch sehr extrem ist.
Ja.
Also das ist auch sehr entweder oder.
Ja.
So Gewinner, Verlierer.
Ja.
So, vielleicht ist es das. So.
Ja. Perfektes Schlusswort, Gewinner oder Verlierer.
Leute, seid Gewinner und trinkt Viva con Aqua und kauft euch Tickets für Felix Lobrecht, wenn Corona vorbei ist.
Was? Das reicht. Tschüss, vielen Dank, Felix Lobrecht. Geile Sau.
Tschüssi.
This is Viva con Agua. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.